Ja, wer zahlt die Rechnung? Wie immer, die Kollegen da drüben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr diese Szenen gesehen habt. Kann sein, dass einen vielleicht so ein bisschen ein ungutes Gefühl beschleicht, weil man irgendwie merkt, auch wenn man jetzt vielleicht nicht diesen Urlaub gemacht hat in Namibia mit Luxus und Golfplatz und allem Pipapo, wahrscheinlich gehören wir doch zu denen, die für die große Rechnung verantwortlich sind. Oder auch so ein Gefühl von, ja, es ist einfach ungerecht, wie es auf der Welt zugeht und es macht einen wütend, das zu sehen, dass diejenigen, die am Schluss die Rechnung zahlen, diejenigen sind, die eigentlich nichts dafür können. Und so ist es leider. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind verantwortlich für die Hälfte aller CO2-Emissionen. Dagegen die ärmsten 50% der Weltbevölkerung sind nur für 7% der Emissionen verantwortlich. Und konkret heißt es, die Armen der Welt, die tragen die Hauptlast, wenn es um Klimawandel geht. Also sie tragen die Folgen, aber sie tragen am wenigsten dazu bei. Sie sind diejenigen, die die Rechnung bezahlen. Was für eine ungerechte Situation. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt ganz so ein bisschen eure Gedanken lesen können, ob ihr euch denkt, wie gut, dass endlich jemand auch mal in der Kirche über dieses Thema spricht. Oder denkt ihr euch vielleicht so, muss jetzt eigentlich nicht auch noch am Sonntagmorgen sein. Über dieses Thema wurde doch schon genug geredet. Warum sollen wir in der Kirche da auch noch uns damit befassen? Und gerade diese Aktionen zum Beispiel der letzten Generation, darüber wurde doch schon genug gesprochen. Irgendwie reicht es uns mit dem Thema. Ja, man könnte sich fragen, ist es überhaupt unsere Aufgabe als Kirche, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen? Hat Kirche nicht einen ganz anderen Auftrag, nämlich den, Seelen zu retten? Ich glaube, viele Kirchen würden das so sehen und auch so leben. Und lange Zeit habe ich das auch ganz ähnlich so gedacht. Heute sehe ich das ein bisschen anders und betrachte die ganzen Fragen nach Umwelt- und Klimaschutz als was, was uns als Christinnen und Christen tatsächlich ganz zentral was angeht. Und warum? Weil ich glaube, dass Gott es so sieht. Und um der Sache jetzt ein bisschen näher auf den Grund zu gehen, gehen wir zurück ins 8. Jahrhundert vor Christus nach Jerusalem, wo der Prophet Micha gelebt hat. Wir lesen hier: Schrecken soll über die kommen, die nachts wach liegen und Böses aushecken. Sie führen es gleich am nächsten Morgen aus, denn sie haben die Macht dazu. Wenn sie ein bestimmtes Grundstück besitzen wollen, so bringen sie es mit Gewalt an sich. Reizt sie ein bestimmtes Haus, so nehmen sie es einfach weg und rauben damit dem Besitzer und seiner Familie das Erbe. Menschen, die nichts ahnend bei euch vorbeikommen, reißt ihr den Mantel weg. Ihr vertreibt Frauen aus ihrem gemütlichen Heim und raubt Kindern ihr Vaterland und damit ihre Würde. Ihr sagt, los, geht fort von hier, ihr sollt hier nicht bleiben. Und wegen einer Kleinigkeit vollzieht ihr eine Pfändung, die Menschen ruiniert. Micha spricht hier von Menschen, die so reich und mächtig sind, dass sie tun können, was immer sie wollen. Sie können sich holen, was ihnen gefällt, sei es ein Kleidungsstück, ein Grundstück, ein Haus. Und zurück bleiben Menschen, die dann keine Grundlage mehr für ihr Leben haben. Diejenigen, die die Rechnung bezahlen. Aber zum Glück sind ja wir nicht so. Vielleicht aber doch irgendwie. Micha wendet sich an die Reichen und Mächtigen, an die Anführer des Volks. Das sind diejenigen, die es ja eigentlich besser wissen müssten. Und er sagt ihnen ins Gesicht, was da falsch läuft. Er sagt, Leute, ihr kümmert euch einen Dreck um das, was recht ist. Die Richter sind bestechlich und ihr Priester seid nur aufs Geld aus. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Und dabei denkt ihr auch noch, alles sei in bester Ordnung und Gott sei auf eurer Seite. Aber so wird es nicht endlos weitergehen. Das ganze Unrecht wird Konsequenzen haben. Jerusalem wird zerstört werden. Übrig bleibt ein Trümmerhaufen, überwuchert von Gestrüpp. Und ihr seid schuld, dass es so kommen wird. Einerseits kündigt der Prophet Micha Gericht an. Und andererseits erinnert er auch immer wieder daran, dass Gott es gut mit seinem Volk gemeint hat, dass es aus Ägypten geführt und befreit hat, dass er Menschen wie Mose geschickt hat, die dem Volk den richtigen Weg zeigen sollen. Und gerade deshalb ist es so enttäuschend, wohin sich alles entwickelt hat. Die Zuhörer sind von dieser Gerichtsandrohung erstmal geschockt. Sie überlegen, was sie tun könnten, um die Katastrophe vielleicht doch noch irgendwie abzuwenden. Ich frage mich, wie wir reagieren würden in einer vergleichbaren Situation, wenn wir konfrontiert sind, dass wir das Falsche getan haben und nun die Konsequenzen davon tragen müssen. Es ist spannend zu sehen, welche Gedanken den Leuten zur Zeit von Micha in dem Zusammenhang durch den Kopf gingen. Wir lesen dazu in Micha 6. Wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern bringen? Hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm 1000 Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen? Meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Krass, sie sind auf Brandopfer gekommen. Verhaltensweise, die in ihrer Tradition aber üblich waren, um Gott zu besänftigen. Für uns mag das alles ein bisschen fremd klingen. Die Menschen fragen sich, haben wir vielleicht nicht ausreichend geopfert? Sollten wir Gott jetzt mindestens 1000 wieder opfern? Oder vielleicht sogar ein Menschenopfer bringen, so wie unsere Nachbarvölker das tun? Können wir damit die Sache wieder ausbügeln? Was für eine schreckliche Vorstellung. Und ich stelle mir vor, wie Micha fassungslos dasteht, als er hört, was für Gedanken seinen Mitmenschen durch den Kopf gehen und auf welche Ideen die hier kommen. Sie würden nicht mal vor Menschenopfer zurückschrecken. Noch weiter daneben liegen könnten sie doch gar nicht von dem, was Gott möchte. Und offensichtlich sind es die falschen Fragen, die sich die Leute hier stellen. Denn auf all diese Fragen antwortet Micha mit dem folgenden Satz. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Micha erinnert die Menschen daran, dass sie doch eigentlich längst schon wissen, was richtig und gut ist. Nicht nur gut für die Armen, für die Unterdrückten, sondern gut für das ganze Volk. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann wissen wir meistens ja eigentlich auch, was gut und richtig ist. Aber es gefällt uns nicht immer. Schnell kann sich dann so eine Angst melden, dass wir dabei ja irgendwie zu kurz kommen könnten, dass wir was verpassen könnten. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Dieser Satz, der gilt nicht nur für die Menschen, mit denen Micha damals gesprochen hat, der gilt auch für uns heute und gilt für die ganze Welt. Die ganze Welt könnte nämlich genug zum Überleben haben, wenn wir alle nach Gottes Maßstäben leben, teilen und auch weitergeben würden. Und unsere Erde könnte sich in einem weitaus besseren Zustand befinden, wenn wir tatsächlich so leben würden, wie Gott sich das vorgestellt hat. In meiner Vorbereitung bin ich auf ein Zitat gestoßen, das ich sehr herausfordernd finde. Andreas Rauhund, Professor für Theologie, sagt, der Zustand unserer Natur ist ein Barometer dafür, wie gut es um uns Menschen und unsere Beziehung zu Gott steht. Ja, was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr das hört? Findet ihr es übertrieben? Ich persönlich denke, da ist echt was dran. Es geht um Gottes Gerechtigkeit und Liebe, seine Gnade und Barmherzigkeit und darum, dass wir in Verbindung mit Gott leben, mit allem, was wir haben. Und tun wir das nicht, dann nützt uns auch das größte Opfer nichts. Man kann es auch so sagen, wenn wir uns nicht um Gerechtigkeit in der Welt kümmern, dann sind die schönsten Lobpreislieder für die Katz. Amos, ein anderer Prophet, der zur gleichen Zeit gelebt hat, der sagt es so: Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises, eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht länger anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Es geht also nicht um Erfüllung von Ritualen, nicht um den Gott, den wir durch Opfer besänftigen müssten. Es geht nicht um Glaubensformeln, darum, irgendwelche richtigen Sätze zu wiederholen. und auch nicht darum, schöne Lieder zu singen, die bei mir positive Gefühle auslösen. Es geht um gelebten Glauben, der Anbetung und Tat nicht voneinander trennt. Es geht um den Glauben, der das Engagement für Gerechtigkeit in der Welt nicht für einen Luxus hält, den sich ein paar wenige Christen vielleicht leisten. So als ob soziales Engagement ein Hobby wäre für diejenigen, denen das eben Spaß macht. Nein, es gehört immer untrennbar zusammen. Anbetung und Engagement für Gerechtigkeit, Lobpreis und die Liebe zu allen Menschen. Und das führt zur Tat. Wer sein Leben wirklich mit Gott verbindet, der kann gar nicht anders, als seinen Nächsten in Gottes Güte und Barmherzigkeit zu begegnen. Und der Nächste ist dann die Nachbarin, genauso wie die geflüchtete Person, die bei uns Zuflucht sucht, weil in der Heimat die Lebensgrundlage durch den Klimawandel schlicht nicht mehr vorhanden ist. Und auch genauso wie eine Arbeiterin, die in Bangladesch unter menschenunwürdigen Bedingungen an der Nähmaschine sitzt, um billige T-Shirts für uns zu produzieren. Im Material der Micha-Arbeit finden wir immer wieder den Begriff der globalen Nächstenliebe. Nächstenliebe passiert nicht nur so in unserem ganz direkten Umfeld, sie hat nämlich immer so den weiteren, den globalen Aspekt auch. Gebet, Lobpreis, praktisches Handeln gehören untrennbar zusammen. Und leider trennen wir das so in unserem Denken oftmals zwischen Geistlichem und Irdischem. Da machen wir wie so zwei extra Schubladen, in die wir das einsortieren. Und ich glaube, wir Christen haben den Glauben oft so stark vergeistlicht und dabei ganz vergessen, dass Christsein eng damit verbunden ist, an welchem Ort wir leben, dass wir einfach auch körperliche Wesen auf dieser Erde sind, dass unser Glaube ganz viel auch damit zu tun hat. Und diese Trennung zwischen geistlich und irdisch, die kommt eigentlich aus der griechischen Philosophie, die allem Materiellen und Körperlichen eher skeptisch gegenübersteht. Und wirklich wichtig wäre demnach nur die Seele, die sich nach dem Himmlischen ausstreckt. Und dieses Denken, diese Zweiteilung hat sich bis in unseren christlichen Glauben hineingeschlichen, obwohl es gar nicht christlich ist. Und es kann uns auch im Weg stehen, wenn es darum geht zu erkennen, dass Glaube was Ganzheitliches ist. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwarte. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit Gott. Dieser Satz vom Propheten Micha zeigt uns, dass es nicht zu trennen ist, Geistliches und Irdisches. Anbetung, Lobpreis, praktisches Handeln gehören immer zusammen. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann verlieren wir auch eine wichtige Dimension unseres Glaubens. Die Schöpfung zu bewahren und uns für Gerechtigkeit auf der Welt einzusetzen, bedeutet Anbetung Gottes. Und an der Stelle, wo der Vers manchmal so übersetzt wird, du sollst demütig sein vor deinem Gott, lässt sich das vielleicht auch anders, treffender und verständlicher für uns ausdrücken. Da heißt in der Guten Nachricht Bibel, lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Und das hebräische Wort heißt hier genau genommen sowas wie, lebe vor Gott bedachtsam. Es geht also darum, in einer Verbindung mit Gott zu sein und aus dieser Verbindung heraus die Umstände zu bedenken und auch zu beurteilen. Daraus ergibt sich dann unser Tun. Wir sollen vor Gott bedenken, was notwendig ist und dann entsprechend handeln. Um das zu können, müssen wir erstmal auch die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen und beurteilen können. Und wenn wir manches entsprechend betrachten, dann stellen wir fest, Deutschland ist ein Land, in dem es den Menschen gut geht. Wir müssen keine Angst haben, morgen nicht genug zu essen zu haben. Wir müssen keine Angst vor Krieg haben. Und manchmal brauchen wir den ganz bewussten Blick darauf, wie das Leben in anderen Teilen der Welt aussieht. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann können wir nicht nur auf uns selber und unseren Wohlstand gucken. Und ich weiß, es ist ein heikles Thema, über Geld zu sprechen. Und mir ist auch klar, dass es auch in Deutschland riesige Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt und dass es auch hier Menschen gibt, die wirklich zu knabbern haben, um über die Runden zu kommen. Und das alles will ich gar nicht kleinreden. Ich hoffe, ihr versteht mich da richtig. Trotzdem finde ich es hilfreich, das Thema Geld und Einkommen mal aus einem globalen Blickwinkel zu betrachten. Da gibt es die Global Rich List, die bietet die Möglichkeit, das eigene Einkommen ins Verhältnis zu setzen mit dem Einkommen der Weltbevölkerung. Ihr könnt es mal machen unter dem Stichwort How Rich Am I? Kommt man auf eine Seite, wo man das eigene Einkommen eintragen kann und automatisch wird ein Verhältnis berechnet. Da gibt es jetzt auch ein Schaubild dazu. Wenn man das deutsche Durchschnittseinkommen im Jahr von 26.000 Euro netto in diesen Rechner eingibt, bezogen auf einen Ein-Personen-Haushalt, dann kommt raus, dass diese Person zu den 3,5% Spitzenverdienern weltweit gehört. Umgekehrt heißt es, 96,5% der Menschheit haben weniger. Krass, oder? Und plötzlich sind die Mächtigen und Reichen nicht mehr irgendwo die anderen, ja, wenn Micha von den Mächtigen und Reichen spricht, sondern wir selbst sind es. Die Micha-Initiative hat sich nach diesem Bibelvers benannt und sie ist international aufgestellt und auch ganz stark geprägt von Ländern des globalen Südens, von Menschen, die ganz alltäglich Armut und Ungerechtigkeit erleben. Und für diese Christinnen und Christen sind die UN-Ziele zur Reduzierung von Armut ein ganz wesentlicher Teil des Evangeliums. Ob Menschen sich an das halten, was sich Gott gedacht hat oder nicht, und ob sie entsprechend mit ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen umgehen, das hat weitreichende Folgen. Es geht dabei ums Überleben von Menschen. Die Gerechtigkeit, von der der Prophet Micha spricht, die gilt für alle Ebenen, politisch und auch persönlich. Im Politischen ist es wichtig, dass es entsprechende Strukturen gibt, die Gerechtigkeit fördern und dass entsprechende Gesetze das regeln. Im Persönlichen geht es um das eigene Verhalten, zum Beispiel die vielen alltäglichen Konsumentscheidungen, die man mal kritisch hinterfragen kann, oder auch die Frage, ob und wo ich mich persönlich engagiere. Und beides muss Hand in Hand gehen. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen, so nach dem Motto, solange die Politik da nichts regelt, dann muss ich auch nichts machen. Also es braucht beides. Wenn wir uns für Gerechtigkeit und für Bewahrung der Schöpfung einsetzen, weltweit und auch in unserem kleinen Wirkungskreis, dann leben wir im Einklang mit dem, was Gott wichtig ist. Und manchmal ist es überhaupt nicht im Einklang mit dem, was in unserer Gesellschaft zählt, was vielleicht unsere Nachbarn wichtig finden, was in unserem Freundeskreis von Bedeutung ist. Und manchmal mögen uns andere dann auch für verrückt halten, weil es uns vielleicht wichtig ist, Geld für fair gehandelte Waren auszugeben und sie nicht nur so billig wie möglich zu kaufen. Aber tatsächlich kann das einen kleinen Unterschied machen. Und bestimmt halten auch Menschen uns als Familie für ein bisschen verrückt, weil wir beschlossen haben, kein eigenes Auto mehr besitzen zu wollen und wo es möglich ist, auch ohne Auto unterwegs zu sein. Aber für uns ist es stimmig. Wenn wir Klimagerechtigkeit und globale Nächstenliebe im Blick haben und danach handeln, befinden wir uns nicht immer unbedingt im Einklang mit dem, was die Mehrheit so denkt und was die Meinung anderer ist. Aber wir befinden uns im Einklang mit dem Begriff von Gottes Gerechtigkeit und dem, was Jesus meint, wenn er von Gottes Reich spricht. Dazu hat Jesus mal die Geschichte erzählt von dem Gutsbesitzer, der Arbeiter für seinen Weinberg sucht. Und er findet einige, die morgens um 9 beginnen, andere, die erst um 12 beginnen. Und später kommen noch weitere Arbeiter dazu, um 3 und um 5. Und am Abend geht es an die Abrechnung. Und überraschenderweise wird dann nicht danach bezahlt, wer wie viele Stunden gearbeitet hat, sondern alle bekommen das Gleiche, den vollen Tageslohn. Jesus will eine Gerechtigkeit, die jedem genug gibt. Hier zeigt sich, wie anders Gott da ist und wie diese Sichtweise in unserer Welt, die so leistungsorientiert ist, auch aneckt und echt schwer verstanden wird. Aber gerade diese Art von Gerechtigkeit gehört zur Nachfolge von Jesus dazu und zu dem, was Jesus anbietet, wenn er von erfülltem Leben spricht. Bei Jesus ist gerade nicht die Leistung der Maßstab, sondern die Liebe. Und zwar nicht nur für die Armen, auch für uns. Gerade der Einsatz für Gerechtigkeit kann in ganz anderer Weise ein erfülltes Leben bringen, als wir uns das manchmal vorstellen. Worte wie Verzicht und Maß halten, die klingen nicht cool und damit wird auch gar keine Werbung funktionieren. Aber ich bin überzeugt, das ist was, was uns gut tut, wenn wir uns freiwillig auch irgendwo selbst begrenzen und eine innere Haltung einnehmen können von, ja, es ist genug, ich brauche nicht immer mehr und mehr. Darin kann eine große Freiheit liegen, weil letztendlich macht uns Konsum ja auch nicht glücklich. Oft hilft es, sich auch bewusst zu machen, wie wir so unseren Platz in der Welt sehen und wahrnehmen. Dazu gibt es jetzt nochmal ein Schaubild. Beim ersten, was so pyramidenförmig angeordnet ist, das hier bezeichnet mit dem egozentrischen Weltbild, da betrachten wir uns als die Krone der Schöpfung. Alles andere soll uns untergeordnet sein, soll uns dienen, soll uns nutzen. Es geht im Wesentlichen darum, um uns Menschen und die Natur ist dabei lediglich Ressource. Im anderen Schaubild, das hier als biblisch bezeichnet ist, da sehen wir uns als Teil der Schöpfung und leben in ganz verschiedenen Beziehungen. In Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu allen anderen Geschöpfen, zur Natur und zu Gott. Und in diesem Bild existiert die Welt nicht primär für uns, sie existiert für Gott und alles andere ist in Beziehung untereinander. Und ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, welche von diesen beiden Sichtweisen wir einnehmen, denn entsprechend werden wir auch handeln. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann fragst du dich vielleicht manchmal auch, ach, was macht es denn schon für einen Unterschied, wenn ich in meinem Alltag, in meinem Handeln was verändere? Der Effekt ist ja eh so klein. Ist es nicht doch alles umsonst? Was bringt es also überhaupt, das eigene Verhalten zu ändern? Interessant finde ich dazu folgenden Zusammenhang. Vor mehr als 50 Jahren haben zwei Psychologen mal eine Studie durchgeführt. Dabei saßen Probanden in einem Wartezimmer, wo sie ein Formular gekriegt haben, um das auszufüllen. Es zog Rauch auf, der wurde immer dichter und der Rauch füllte das ganze Wartezimmer. Und schnell brachten sich die Personen in Sicherheit. Aber nur dann, wenn sie allein im Raum waren. Saßen in dem Raum noch andere Menschen, die den Rauch ignorierten, dann reagierten auch die Versuchspersonen meistens nicht und blieben sitzen. Die anderen mussten ja schließlich gute Gründe haben, um sitzen zu bleiben. Und man könnte sich ja schließlich blamieren, wenn man jetzt der Einzige ist, der da aufsteht und Alarm schlägt und am Schluss entpuppt sich das Ganze als harmlos. In Wirklichkeit ging es bei diesem Versuch gar nicht um das Formular, sondern es ging darum, wie Menschen sich in einer Notfallsituation verhalten. Und aufgrund von diesem Experiment ist der Psychologe Greg Sparkman überzeugt, es bringt tatsächlich was, wenn Einzelne ihr Verhalten, also klimaschädliches Verhalten, verändern. Also im übertragenen Sinne zum Experiment, wenn sie bei Rauch wegrennen oder den Feuerlöscher holen. Natürlich hilft es unmittelbar der Atmosphäre wenig, wenn hier und da ein paar Moleküle CO2 eingespart sind. Aber das Handeln hat einen Signalcharakter für die anderen, die das sehen. Es signalisiert, hier ist ein Notfall. Änderungen sind nötig und sie sind auch möglich. Und dieses Verhalten kann zum Beispiel sein, das Verreisen mit der Bahn statt mit dem Flugzeug, die Solaranlage auf dem Dach, das vegetarische Gericht statt des Schnitzels, was auch immer. Also alle möglichen Verhaltensweisen, die signalisieren, Änderungen sind nötig und sie sind auch möglich. Und von daher, es lohnt sich tatsächlich im Kleinen anzufangen. Wir wissen doch, was gut ist. Und das ist auch eine Form von Gottesdienst. Amen.